Breaking News, liebe Freunde. Wir sind jetzt hier mal außerhalb unseres normalen Rhythmuses hier zusammengekommen, weil in der Gaming-Welt wieder einiges passiert ist, über das wir jetzt nicht so lange warten können. Denn natürlich, wie es oftmals so ist, ist das, was passiert ist, nach unserer Aufnahme passiert. Und das ist nicht das erste Mal passiert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir können jetzt hier nicht nochmal 2 Wochen warten, bis wir darüber reden. Wir müssen uns hier nochmal zusammensetzen, um zumindest über 2 wirklich große Gaming-News zu sprechen. Und womit wollen wir anfangen, Jansel? Worauf hast du Bock?
Ich würde chronologisch sagen, chronologisch, oder?
Chronologisch. Was kam chronologisch als erstes?
Ich glaube, es war 1 oder 2 Tage, nachdem wir unsere Folge aufgenommen hatten, hat Sony verkündet, dass sie ihr erst vor kürzlich gekauftes Studio Bluepoint Games schließen werden. Kürzlich gekauft klingt so ein bisschen, also war gefühlt kürzlich gekauft. Das ist ja auch schon 5 Jahre in deren Besitz. Bekannt gewesen auf jeden Fall für viele, viele Remakes. Haben vorher schon auch nicht unter Sony-Flagge schon viele Sony-Spiele geremaked. Von der God of War Trilogie über Shadow of the Colossus bis hin zu, was haben die noch gemacht?
Also Demon's Souls,
glaube ich.
Der Uncharted Nathan Drake Collection, genau.
Genau. Demon's Souls später natürlich auch als bekanntes und letztes Spiel. Danach hin wurden sie von Sony dann auch gekauft und man dachte, yes, jetzt geht's los. Jetzt remaken wir alles, was nicht in Grund und Boden ist. Natürlich am naheliegendsten ist das, was sich alle schon seit Ewigkeiten wünschen, nämlich Bloodborne. Und ja, irgendwie ist das Ganze nichts geworden. Man hat nie wieder was von denen gehört und jetzt vor ein paar Tagen hat man gehört, okay, Daumen runter, Bluepoint Games wurde von Sony geschlossen, ohne auch nur irgendwas Produktives zumindest im Vordergrund gemacht zu haben. Sie haben intern mit an God of War Ragnarok gearbeitet und sie haben 2, 3 Projekte gehabt, die halt gecancelt wurden, von denen wir nicht genau wissen, was es war, und nur grob. Unter anderem halt das eine, ein besagtes Live-Service God of War Game, womit sie sich wohl vollkommen übernommen haben und was in keinen veröffentlichungsfähigen oder überhaupt ausbaufähigen Zustand gelangt ist, um es damit gewinnbringend Geld zu machen, so, wo Sony irgendwann gesagt hat, sorry Leute, geht nicht. Sie hatten wohl auch intern mehrmals das Bloodborne Remake gepitcht. Auch das wurde.
Oh, okay.
Das Problem ist, wie bei Chrono Trigger, wie Andi immer schön sagt, es ist leider nicht so leicht zu machen, weil es da ein Triumvirat an Problemen gibt. Zum einen die beiden Inhaberrechte Sony als auch From Software irgendwie so. Und dann halt als drittes natürlich, wie sinnvoll ist ein Remaster monetär, weil angeblich sah man so aus internen Leaks bei Bluepoint Games, dass Remaster oder Sony glaubt nicht, dass Remaster so viel Geld machen, als dass sich das oft mal, oder Remakes zumindest, dass sich das groß lohnt. Und denn so bei so einem Nischenspiel wie Bloodborne, man muss ja mal sagen, Bloodborne, so geliebt es auch ist, es hat sich nie so oft krass verkauft, ne? Dementsprechend wird es wohl wahrscheinlich nie ein Bloodborne Remake geben.
Also ich fand's eigentlich so schön gesagt, glaube ich, das war Maurice Weber, der das, glaube ich, getwittert hat, der gesagt hat, wenn du nicht in der Lage bist, mit einem 70-Mann-Team, was ja, glaube ich, am Ende, glaube ich, immer 70 mehr waren, ich glaube, das war am Ende, glaube ich, nur noch 50 bis 60, aber wenn du so ein 70-Mann-Team hast, die ja fähige Leute sind, weil sie schon bewiesen haben, dass sie Klassiker remaken können, wenn du nichts mit denen machen kannst, dann bist du das Problem. Also, dann musst du ja, hast da du irgendwie die falschen Entscheidungen getroffen.
Wie gesagt, ich habe da letztens den einen Tweet-Account, also Twitter-Account entdeckt, der da bei LinkedIn mehrere Bluepoint-Mitarbeiter halt nachträglich angesprochen haben. Und da muss man halt auch schon sagen, die haben halt auch, weiß ich nicht, die Projekte, die sie machen wollte, wurden entweder nicht gegreenlighted von Sony oder sie haben sich halt ein bisschen übernommen. Und im Endeffekt siehst du dann halt ein Studio, was 5 Jahre nichts Produktives gemacht hat, mehrmals Chancen hatte, etwas zu tun. Keines der Prototypen, die sie entwickelt haben, waren so marktfähig, dass Sony gesagt hat, yes, das können wir so produzieren. Und dann muss man halt sagen, okay, dann ist das halt auf lange Sicht mit diesen 50, 60 festangestellten Mitarbeitern zu teuer, ne? Und in
also so teuer ist jetzt eine 50, 60 Mannschaft, glaube ich, jetzt nicht so. Das können die sich doch. Also ich glaube, Also ich habe das ja auch gelesen, was du ja mal geschickt hast, und ich habe das auch so ein bisschen, jetzt kann ich das nicht mehr so richtig aufrufen, aber es wurden auch wirklich auch explizite Spiele genannt, die sie gepitcht haben. Was war da nochmal dabei?
Also sie haben gepitcht, Sony, ein Jack and Dexter Remake, ein Resistance Remake, ein Shadow of the Colossus Remaster, also vom Remake für die PS4, nochmal ein Remaster für die PS5 mit abgedateter Grafik und 4 bis 6 neuen Bossen, die damals aus der PS2-Version rausgeschnitten wurden. Dann natürlich nochmal das Bloodborne Remake, ne, und nichts dergleichen wurde angenommen oder hat den Daumen hoch bekommen von Sony, weil man nirgendwo gesehen hat, ja, bei der Größe des Studios, die ihr seid, lohnt sich das quasi da zu investieren. Keine Ahnung. Sony hat niemals gesagt, das macht mal. Ich finde es natürlich auch dumm, warum, aber die internen.
Jetzt hast du gar nichts. Jetzt hast du nichts. Jetzt hast du nichts. Genau. Und die brauchen jetzt doch was, weil es dauert doch alles jetzt viel zu lange. Also ich kann es mir nur so vorstellen, du hast musst schnell irgendwie Geld einsparen. Die Live-Service-Geschichte, wissen wir alle, ist gefailed. Das ganze Projekt mit God of War ist auch total in die Hose gegangen, was Bluepoint Games ja da produzieren wollte. Jetzt wollten sie müssen schnell nachliefern, damit einfach auch irgendwo wieder Games herkommen. Und dann schließt du das Studio. Das ist eigentlich das für, in meinen Augen, das Schlechteste, was du machen kannst. Lass sie doch dann einen Jack and Dexter Remake machen. Das ist dann vielleicht nicht der Mega-Erfolg, aber du hast ein Portfolio, ein First-Party-Game.
Das ist ja nicht. Ne? Du hast jetzt quasi, die haben nix und haben Kosten. Dann machst du halt, um nicht weitere Kosten zu machen, machst es weg. Du könntest aber auch machen, du hast es, lässt die jetzt an ein Jack and Dexter Remake, was aber nicht nur Kosten verursacht, sondern gegebenenfalls auch noch miese, weil das nicht performt. Und du musst die noch 3-4 Jahre weiter beschäftigen. Und das ist halt die Sache. Die haben halt sich gedacht, diese Remakes in der Form, die da vorgeschlagen worden sind, sind halt nicht marktfähig. Und ja, ich find's auch dumm, ne? Aber so läuft der Hase, ey. Tja.
Andi, was sagst du dazu? Bist du traurig, dass Bluepoint jetzt weg ist?
Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ihr habt schon alles gesagt. Aus marktwirtschaftlicher Sicht kann ich das verstehen, ein Stück weit. Aber es ist natürlich ein Riesenaufruhr jetzt bei den Fans, weil vor allem Demon's Souls, das Remake, ist ja bei Fans sehr, sehr gut angekommen. Und wie lange schreien denn die Fans schon nach einem Bloodborne Remake? Es ist auch unglücklich gelaufen, weil Bluepoint geschlossen wurde und 2 Tage oder 1 Tag später hat einfach Sony bei X ein Demon's Souls Tweet abgesetzt.
Ein Remake Tweet.
Ja, steigt ein in das Abenteuer oder keine Ahnung, irgendwie so zu Demon's Souls. Und das ein Tag, nachdem das Studio dazu entlassen wurde, da gab es riesen Shitstorm, dass der Post gelöscht wurde. Und einen Tag später machen die es wieder. Also da scheint irgendwer irgendwas vorbereitet zu haben, automatisiert oder so. Und dann gibt es da jetzt zumindest bei X ein bisschen Backlash. Aber ich würde mich nur wiederholen, ihr habt eigentlich schon alles gesagt dazu.
Es ist auf jeden Fall jetzt einfach spannend. Also zunächst einmal muss man sagen, dieser ganze, diese Misswirtschaft, die angestoßen worden ist, anscheinend von Jim Ryan, das ist ja immer so, so genau weiß man es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der Hauptantrieb war, der unbedingt diese Live-Service-Ding haben wollte, dass das jetzt so krachend scheitert, dass ein Studio wegfällt, Marathon zwar in den Startlöchern steht, aber wenn das jetzt zum Beispiel auch noch 2-3 Jahre gedauert hätte, dann hätte man das auch vielleicht schon vorher gecancelt, weil da läuft einfach nichts mehr so richtig rund. Und ich finde es interessant und möchte gern wissen, was machen eigentlich gerade die ganzen Studios? Also woran arbeiten die gerade? Also
grundsätzlich, findest du es eigentlich cool, wenn man da transparenter sein würde, so wie das in der Filmbranche ist? So nach dem Motto, Marvel kündigt an, diese 4 Filme planen wir demnächst und das sind die Schauspieler, wir drehen das jetzt erst und so und dann kommt das irgendwann. Wenn Videospielfirmen das auch so machen würden. So nach dem Motto, hey, wir haben jetzt gerade das neue Dings gegreenlightet, weil ich glaube, das wird funktionieren. Dauert noch 7 Jahre, aber wir machen das jetzt. Ihr könnt uns begleiten, hier ist ein Entwicklertagebuch. Ihr könnt es vielleicht sogar schon vorbestellen, 7 Jahre vorher. Wer weiß, ob es kommt mit dem Risiko, dass es gecancelt wird. Dafür kriegt ihr 30% Rabatt. Ich habe keine Ahnung, ne? Dass man da so ein bisschen transparenter ist. Es ist ja immer noch sehr präsent in der Gaming-Szene, dass du den Leuten so ein Wumm geben willst. Irgendwann mal so präsentieren kannst auf großer Bühne. Hallo, hier ist es. Am besten Shadow Drop oder innerhalb von nächsten 6 Monaten 59,99. Das Spiel, was ihr schon immer wolltet. Hier ist es.
Schwierig. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Problem, weil das sind wirklich komplett zwei verschiedene Extreme. Wie du schon sagst, Filme werden im Voraus geplant. Du weißt schon Bescheid. Du kriegst, dann werden dann teilweise schon irgendwelche Namen genannt. Der ist der Regisseur, der ist Drehbuchautor, der ist abgesprungen. Teilweise passiert dann am Ende gar nichts. Stell dir mal vor, du würdest halt schon jetzt wissen, Half-Life 3 ist in Entwicklung. Ich weiß nicht, Gamer oder Gaming-Seiten oder was auch immer, die sind dann noch mal ein bisschen anders, weil die dann wahrscheinlich die ganze Zeit nachhaken. Du hast ja gar keine Ruhe mehr. So, das ist ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es, kann schon anstrengend werden, wenn du dann immer dich erklären müsstest, warum, komm, da dauert das so lange und so. Ich finde das jetzt, wenn du jetzt schon einen Mass Effect anschaust, ich kann mir schon vorstellen, das geht denen auch auf den Sack, wenn die ständig immer so, was ist mit Mass Effect?
Ja.
Ich weiß nicht, also.
Die ist davon noch nicht bereit für sowas.
Ja, die sind, das ist einfach, Videospielentwicklung dauert auch vielleicht noch ein bisschen länger als Filmentwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Viel, viel. Und ich glaube, gut, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es das gerade, dass die ersten 1-2 Jahre sind bei vielen halt auch immer diese Prototypphase, wo man erstmal so eine Grundlage baut und dann erst checkt, boah, ist das überhaupt was? Funktioniert das? Ne? Das hat man in diesem Leak oder was ich vorhin zitiert habe, auch oftmals gelesen, dass Sony den immer so gewährt hat, so, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, einen Prototyp dazu zu machen, zu dieser Idee, und dann wurde der vorgestellt, ja, war nicht gut. Ne? Und ich muss auch nochmal transparenterweise sagen, das ist jemand, wir nehmen das jetzt als Gerüchte an. Nimmt das alles als Gerüchte, weil alles, was sie gesagt haben, ne? Niemand weiß, ob diese ganzen Remake-Vorschläge oder so überhaupt, ob das überhaupt stimmt. Nur nochmal so, das ist alles Gerücht und so. Aber, es klingt schon auf jeden Fall, als wenn es so sein könnte. Und dass sie in den letzten 5 Jahren nichts gemacht haben, das ist klar. Und dass sie an einem Live-Service-Game von im God of War-Universum gearbeitet haben, das ist wohl auch relativ klar. Alles andere sind Gerüchte. Nichtsdestotrotz, ich wollte das nur nochmal klarstellen.
Ja, aber zum Beispiel ganz kurz nochmal, ne? Habt ihr den Trailer zum neuen Horizon-Spiel gesehen? Also ja. dieses auch so Live-Service-Multiplayer-Ding. Du siehst an der Reaktion, das will die PlayStation-Community nicht. Und auch in God of War Live-Service wollen die nicht. Also das ist momentan der Clash. Wie gehst du jetzt voran? Willst du jetzt diese PlayStation-Community verlieren, weil du halt die falschen Spiele machst, zu wenig Spiele machst, oder versuchst du die wieder zurückzugewinnen? Und meiner Ansicht nach wäre der beste Move jetzt gewesen, okay, hol mal ein Spiel aus der, ich will nicht sagen Mottenkiste, aber vielleicht ein beliebtes Spiel von der PlayStation 4-Ära, PlayStation 3-Ära, Infamous, Killzone, scheißegal, und gib das Bluepoint und mach einfach mal eine schöne Collection wie die Nathan Drake Collection und sorg da mal dafür, dass das Ding auf Amazon auf Platz 1 ist und dann hast du wieder ein bisschen Cashflow.
Ich frage mich halt, ne, welche Intention war denn überhaupt dabei, die vor 5 Jahren zu kaufen? Ich meine, das war ein Spiel, ein Studio, das hat nur Remakes gemacht, 10 Jahre lang oder noch mehr und auch nur ganz viel outgeputtet. Warum kaufst du denn nicht das, wenn nicht mit der Intention, Spiele zu remaken? Denn man hätte das auch zum Beispiel die ganzen Last of Us Remakes und was dann nicht alles kam, Days Gone, das hätte man alles Bluepoint geben können, wenn du schon sowieso sowas machst. Warum lässt du das Bend Studios machen? Warum lässt du das Naughty Dog selbst machen? Wenn du so ein Studio hast, was da Expertise drin hat und dementsprechend hattest du natürlich auch, ja, was wolltest du mit diesem Studio? Als Support-Studio für große Projekte? Das ist doch Schwachsinn. Ne? Dementsprechend, es ist ein Move, den ich nicht nachvollziehen kann, den Sony jetzt auch mit viel, viel Geld bezahlt. Aber es war auch nicht der dümmste Move der Woche.
Sehr geile Überleitung. Was ist denn noch passiert?
Was ist noch passiert?
Der Philly Boy hat seinen Hut gezogen, wenn man das so sagt.
Hat er ihn gezogen oder wurde er ihm vom Hut, vom Kopf gerissen?
Wahrscheinlich wurde er ihm vom Kopf gerissen, aber nicht nur ihm, da ist nicht ja einiges passiert bei Xbox. Die Sarah, die ist auch gegangen worden.
Ja, die tritt man jetzt aber auch ganz schön also vor den Wagen oder zerrt man.
Irgendeinen Sündenbock muss es jetzt geben, ne?
Fies. Und Philly Boy ist zu hochheilig für alle. Da hat man dann gesagt, ja. Nein, ja, also was ist passiert? Microsoft hat quasi beide den Xbox, Head of Xbox und President of Xbox, Sarah Bond und Phil Spencer. Nach 38 Jahren in der Firma, glaube ich, und Sarah Bond war, glaube ich, 3 Jahre da, hat man die beiden, sie retiren, beziehungsweise Philly retired. Sarah weiß ich gar nicht, sie hat, was sie macht, sie ist einfach nicht mehr da. Sie war auch bei der Verabschiedung aus dem Xbox Headquarters auf dem Video einfach nicht zu sehen. Alle haben sich gesammelt, um Philly zu verabschieden und die neue CEO, wie heißt die?
Asha Sharma.
Wurde begrüßt. Aaron Greenberg hat das auf Twitter gepostet, also der Marketing-Boss. Matt Booty war da. Nur wer nicht da war, war Sarah Bond. Die war vielleicht auch ein bisschen böse, dass sie nicht CEO wurde und ist dementsprechend vielleicht auch selbst gegangen, ne? Aber
Das ist auch das alles wilde Spekulationen, so genau wissen wir das nicht. Ne? Aber
dafür sind wir ja heute hier am Stammtisch
versammelt. Ja, also
Hype Your Games hat auf Twitter noch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe mir das gescreenshottet und wollte noch ein paar andere Infos droppen. Auch das alles Gerüchte, wie gesagt. Aber die This is an Xbox-Kampagne kam wohl bei Microsoft intern überhaupt nicht gut an. Und Sarah Bond war ja verantwortlich dafür. Viele sind wohl intern bei Microsoft froh, dass sie weg ist. Das sind auch Gerüchte. Und was Asha Sharma angeht, sind wohl auch viele intern besorgt, dass sie jetzt Head of Xbox ist, weil sie A, irgendwie, wohl so habe ich es gelesen, gar keine Erfahrung in der Gaming-Branche hat und B, sehr, sehr viel mit KI zu tun hat bei Microsoft und man jetzt befürchtet, dass das Thema KI einen viel größeren Stellenwert bei Microsoft
hat. Ja, das hat sie. Sie hat, glaube ich, gestern in einem Interview gesagt, every application is an AI application. Also das heißt,
kommt auf jeden Fall aus der KI-Ecke von Microsoft. Also das aus der.
Und wenn man mal zurückschaut, Sarah Bond war auch keine Gamerin. Die kam auch irgendwo anders her und man hat ja auf Krampf versucht, sie zur Gamerin zu machen und so zu promoten und so weiter und so fort. Und das ist ja nach hinten losgegangen.
Das ist auch bei Asha Sharma gerade so.
Genau.
Mitbekommen.
Erzähl mal.
Okay, also Asha Sharma, vielleicht kannst du das ergänzen. Asha Sharma wird natürlich dann immer sofort ins Kreuzfeuer von den Gamern gelegt oder wie sagt man, so hey, was sind deine Lieblingsspiele und dann kommt dann mal klassisch Halo, dann kam mal ein Firewatch, ne, ein Forza, aber sie hat auch unglaublicherweise relativ schnell krass viel Gamerscore gesammelt. Das haben einige herausgefunden, dass sie innerhalb von ein paar Tagen tausende Gamerscore in einigen Spielen sammeln konnte, wo man sich schon fragt, ist das vielleicht schon vorher, lass mal ein bisschen hochpushen und so als Gamerin positionieren, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Also im Grunde genommen, erstmal habe ich wahrgenommen, sie ist keine Gamerin, das hat sie offen dargestellt. Danach habe ich wahrgenommen, ja doch, sie ist doch eine Gamerin, weil sie nennt ja schon ein paar Spiele, die sie mag, aber das passt alles irgendwie von hinten nicht und also, im Grunde genommen ist die Bombe jetzt schon geplatzt.
Das selben Fehler nochmal. Also,
ja. Ich weiß nicht,
warum tut man denn das? Hat man da nichts draus gelernt aus der Vergangenheit?
Hat man nicht. Pass auf, ich muss das noch ein bisschen ergänzen. Also sie wurde tatsächlich ins Kreuzfeuer genommen und sie wurde wirklich explizit gefragt, was sind deine 3 Lieblingsgames? Und ihre Antwort waren Halo, Valheim 007.
Ah, genau.
Wenn ich diese Frage beantwortet hätte, Valheim, legitimer Pick, ist aber ein Live-Service-Game, was, glaube ich, eher den Hardcore-Gamer anspricht. Nicht jemand, der erst vor einem Monat angefangen hat zu zocken. Das hat sie nämlich jetzt vor ein paar Tagen nicht durchaus bestätigt. Der Account ist einen Monat alt, weil sie schon wusste, dass es passieren wird und sie wollte sich in der Welt des Gamings umhören und hat sich dann so ein bisschen eingespielt, aber mit ihrer Familie zusammen. Es ist ein Familienaccount, das heißt, deswegen ist die Range der Genres auch so groß gewesen. Jeder hat mal ein bisschen gezockt. Ja, ihr hat vor allen Dingen die Story-Games gefallen, wie Firewatch und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat sie Valheim angegeben, sie hat Halo angegeben. Wenn mich jemand fragen würde, was ist mein Lieblings-Halo und ich würde Halo 1, ich sage es ja schon, ich würde sagen Halo 1 oder Halo CE. Ich würde niemals sagen Halo, weil das ist zu, da weiß keiner, was gemeint ist. Mhm. Als ist die Serie, ist es der erste Teil, man würde explizit sagen, was dazu. Genau das gleiche, wenn dein Lieblingsspiel GoldenEye ist, dann würdest du sagen GoldenEye und nicht 007.
Und ist, all dies, das ist so verallgemeinert, also viel zu verallgemeinert. Das ist so
früher, ist,
ja, wenn irgendwie mein Vater gesagt hat, hör auf, das Nintendo zu spielen.
Genau.
Ob da jetzt ein Nintendo steht oder eine PlayStation oder ein Saturn, ist völlig egal, das ist das Nintendo.
Es ist eine typische KI-Antwort. Es ist eine typische KI-Antwort. Und das ist halt auch der größte Kritikpunkt, den sie abgekriegt haben. Sie hat sehr viel interagiert mit sehr vielen Leuten auf Twitter, aber es klang, als wäre es ein KI-Bot. So immer so, oh, danke für deine Antwort. Was sind denn deine drei Lieblingsgames? Oh, schöne Wahl. Und so und alles.
Ja.
Weißt du, und es hat irgendwann noch aufgehört und jetzt mittlerweile scheint sie auch selbst da zu tweeten. Und ich meine, offensichtlich, wenn sie keine Gamerin ist, cool, dann ist sie es halt nicht, aber dann muss man vielleicht nicht so prominent rausgehen. Ich finde auch einfach die Antwort cool zu sagen, ich wusste, das passiert, ich habe mich versucht, ein bisschen ins Medium reinzufinden mit meiner Familie und habe hier Games gezockt. Hätte man gleich klar kommunizieren können. Ob ihre drei Lieblingsspiele aber weiterhin dann Valheim, Halo und 007 sind, weiß ich nicht.
Also ich finde auch, es gab auch so eine erste Ansprache oder sowas von ihr und da hat sie dann drei Punkte genannt, die sie jetzt machen möchte oder angehen möchte. Ich habe es jetzt leider nicht vor mir liegen, aber erstmal Great Games, das zweite ist Return to Xbox und das dritte habe ich jetzt tatsächlich vergessen irgendwie. ja, das waren aber wirklich so richtige PR-Floskeln. Und das Ding ist eine Sache, die wir reden ja gleich auch noch mal ein bisschen über Philly und Bond und so.
Ja.
Aber die Sache ist ja scheinbar so, dass Asha Sharma so die Leitung übernimmt. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn du jemanden da sitzen hast, der einfach das Administrative so ein bisschen übernimmt, ein bisschen drüber schaut, und die kommt ja auch von Xbox selbst. Allein das, nicht von Xbox, von Microsoft selbst. Das heißt, ich hatte so sofort das Gefühl, ah, okay, sie wollen jetzt wieder jemanden hinsetzen, der vom Mutterkonzern kommt, weil Xbox ja mit dem Activision Blizzard Deal so viel Geld verbraten hat. Und das läuft ja momentan nicht so gut. Also stecken wir jemanden hin, von uns kommt, eine klare Aufgabe, und er soll da drüber schauen. Und an ihrer Seite ist Matt Booty, der aufgestiegen ist zum Chief Dings. Und jetzt eben mehr so die Games und die Entwicklerstudios verwalten soll. Ja. Das ja irgendwo passen würde, finde ich.
Findest du? Ich habe da
das finde ich schon
Homelander-Meme im Kopf so. Ich? Weißt du das? Weißt du, quasi Midway damals in den Grund und Boden gemanagt, kaputt gemacht, so Pleite verursacht. Dann bei Xbox gefühlt, Bethesda auch irgendwie nichts auf die Beine gekriegt. Weiß nicht, wofür steht Matt Booty? Für nichts. Und auf einmal ist er der Head of Xbox oder was? Und ich denk so.
Ja, ich meine im Sinne von, wenn du jetzt, also sie ist keine Gamerin. Sie kennt nur das Geschäft und die Strukturen. Und er soll mehr näher zu bei den Entwicklerstudios sein, bei den Marken und sowas, weil er schon einfach die Gaming-Erfahrung mitbringt. Und das zusammen als Duett, als Führungsriege von Xbox. So stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe kein Vertrauen in Matt Booty. Dann schon eher in sie, dass sie das irgendwie auch so mit einem anderen Blickwinkel auch vielleicht mal betrachtet, als nur das, was bisher gemacht wurde. Aber naja.
Aber glaubt ihr, es war nötig, Phil Spencer den Stuhl abzusägen? Oder hätte Sarah Bond gereicht und dann hätte man Asher Karma hingesetzt und Phil Spencer behalten? Hätte er überhaupt noch eine Chance gehabt bei der Community?
Also, darf ich nochmal mich selbst zitieren aus dem Jahr 2022, 2023 oder so? Wie oft habe ich hier gesessen im Podcast und gesagt, warum Phil Spencer? Was findet ihr alle so geil an dem? Weil im Grunde hat er die Xbox-Marke zu Grabe getragen die letzten 10 Jahre. Muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Ne? Selten war die Hardware, hat sich schlechter verkauft wie bisher. Also nee, selten hat sich die Hardware schlechter verkauft als zur Zeit. Es gibt keine Exklusivitäten mehr, keinen Grund mehr, Xbox zu kaufen. Als Core-Xbox-Konsolenspieler muss man einfach mal klipp und klar sagen, Philly, also weiß ich nicht, was du da gemacht hast.
Man muss als auch dazu sagen, da muss ich einhaken, man muss auch dazu sagen, dass Phil Spencer die Marke Xbox übernommen hat als Don Matrick, die ja komplett zu Grund und Boden gestampft hat. Das Ding war ja tot.
Ja,
als Phil Spencer kam. Dass er es nicht geschafft hat, okay, ja, aber zumindest hat er ja das eine oder andere Innovative. Und jetzt Innovation mal ganz stark in Gänsefüßchen, denn ich spreche da über die Game Pass und so weiter, hat er ja doch mitgebracht. Das ist ja nicht so, dass er nichts getan hat.
Nein, nein, aber ich glaube, er ist auch über im schlussendlich über Activision Blizzard gestolpert. Wenn du 70 Milliarden ausgibst und jetzt, man hat es ja schon vermehrt gehört, Call of Duty performt nicht mehr so, diese Subscriber-Zahlen sind nicht gewachsen, so wie man sich das von einem 70 Milliarden Acquisition-Deal gedingst hat, und irgendwann musst du dann halt Konsequenzen ziehen und sagen, sorry, das ist, okay, es hat nicht funktioniert in dem Sinne. Du musst sogar jetzt deine anderen Spiele mit auf andere Plattformen anbieten, damit das irgendwie funktioniert.
Das Problem, also was ich halt bei Phil Spencer halt irgendwo sehe oder zumindest irgendwo sympathischer finde und menschlicher finde, ist, dass er seit 38 Jahren in dem Unternehmen gewesen ist, für die Xbox gestanden ist und anscheinend auch, das kann ich jetzt auch, ne, er war Gamer. Und er hat das halt wirklich das auch, das Xbox in seinem Herzen getragen, auch wenn er falsche Entscheidungen getroffen hat. Es war, muss auch sagen, einfach eine schwierige Situation. Die letzte Konsolengeneration ist von Don Matrick schon so dermaßen an die Wand gefahren worden. Und ich finde schon, dass Phil Spencers Aufstieg zum Head of Xbox dafür gesorgt hat, dass die Xbox erstmal den richtigen Weg gefunden hat. Viel consumerfreundlicher, Smart Delivery, Abwärtskompatibilität, alles. Also der hat schon viele Dinge gemacht, wo du gesagt hast, so hey, cool, dass sie es machen, ohne Aufpreis, Upgrades und solche Sachen. Trotzdem, das hat er selber ja auch gesagt, es ist schwer, an einen Konkurrenten vorbeizugehen, der schon so ein langjähriges Ökosystem hat wie Sony. Und also ich empfand den Game Pass als so eine Strategie, okay, wir müssen irgendwas machen, damit wir wieder so ein, so ein nicht Alleinstellungsmerkmal, aber so ein Grund haben, warum man wieder auf uns guckt oder so in die Richtung. Weil Sony ist so davon, sie sind so davon gelaufen mit der PlayStation 4. Und klar, du hast die geilste Hardware, aber ich glaube, die sind nicht dumm, die wissen, dass das nicht einfach zieht. Alleine.
Jetzt mal andersrum gedacht, hättest du das also aber auch konsequent durchgezogen in dem Maßen, wie das eigentlich sein hätte sollen, sprich den Game Pass, nur für die Xbox-Konsole und alle Studios, die du gekauft hast, exklusiv gelassen auf der Konsole. Ich meine, das ist schon ein ziemlich fetter Kaufgrund für die Xbox, wäre es gewesen. Weil auf einmal nur noch Call of Duty, alle Bethesda-Games und alles, was da sonst noch gekauft wurde, von Double Fine bis so, alles exklusiv auf der Xbox-Konsole und nur da. Ich glaube,
es gibt ja nicht umsonst diesen einen Spruch, der schon seit Jahrzehnten, seit es eigentlich Games und Konsolen gibt, gibt es ja diesen Spruch, Software sells Hardware. Und die haben das einfach komplett ausgehebelt. Die haben einfach alle Gründe, warum man eine Xbox braucht, haben die ja selber ausgehebelt. Ist ja nicht so, dass Nintendo da schuld dran ist oder Sony oder so. Microsoft selbst hat es ja getan.
Und man muss ja auch sagen, aktuell, weil wir haben ja gerade über Sony gesprochen und bei denen läuft es auch nicht so, die haben nicht die Games. Wäre hier Xbox zur Stelle gewesen mit geilen Marken, mit guten Spielen, die einfach auch Awards gewinnen, dann hätte Sony richtige Probleme bekommen. Ja. Aber weil Xbox sich selber auch in die Speichen reinballert, läuft Sony weiterhin einfach davon. Und das ist das Problem. Ich glaube.
Ja, aber du musst doch mal sagen, Sony macht ja nun auch nur Kacke die letzten Jahre, ne? Das ist ja nicht so, als wenn die jetzt einfach nur geile Sachen machen. Die machen jetzt viele Schrottspiele, viele Live-Service-Kack-Sachen, die mir ja überhaupt nicht gefallen, expandieren unnötigerweise auf den PC, ne? Canceln Spiele nach einer Woche, weil sie nicht performen, obwohl sie da 400 Millionen für ausgeben. Die machen ja auch nur Schrott. Ne? Es ist halt nur, dass Microsoft nächsten Tag immer noch den größeren Schrott macht. Das ist ja das Unfassbare. Und Nintendo die ganze Zeit so, der ist im Hintergrund und verkauft 7 Jahre alte Switch 2 wie geschnitten Brot, so, weißt du? Im Hintergrund. Ey, es ist so dumm, ey. Die sind alle so.
Ja, es ist aber tatsächlich gerade sehr wild und ich würde jetzt mal so, ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen zu diesem Thema, weil es gerade so ein bisschen, es ist mir gerade eingefallen, wie empfindet ihr jetzt aktuell so die Konsolengeneration? Xbox, PlayStation 5, Sony, Microsoft, ausgenommen jetzt Nintendo, weil die mit der Switch 2 jetzt gerade erst wirklich gestartet ist.
Die zählt hier nicht eigentlich schon zur nächsten Generation, die Switch 2?
Ja, das ist ja bei Nintendo eh immer so ein bisschen verlagert.
Zählt sie zu dieser Generation streng genommen.
Und wozu gehört denn die Switch?
Zur letzten.
Und die Wii U?
Auch, das ist ja
so. Ah. Ja, nee, so läuft das nicht. Nee, wir müssen. Eine pro Generation ist die Regel. Du kannst ja nicht zwei reinpacken.
Ja, sag mal, wie findet ihr die?
Grundsätzlich muss man sagen, als Gamer an und für sich, wenn man auf alles scheißt, dann hat man einfach viele geile Games diesen letzten 5-6 Jahren, seitdem diese Generation da ist, auch schon einfach da gehabt. Von einem Expedition 33 über Astrobot bis hin zu Baldur's Gate 3, Sekiro, nee, das war nicht ich, meine Elden Ring. Ne? Es waren fantastische Games in den letzten 6 Jahren am Markt. Oftmals hatten nur halt Sony und Microsoft nichts mit dazu am Hut, sagen wir es mal so. Ne? Das hat halt trotz deren Umstrukturierungssachen Microsoft hin zu Third Party, Sony versucht zu Live-Service. Die haben beide immer natürlich den ein oder anderen Hit oder das ein oder andere Spiel natürlich schon veröffentlicht, was auch cool war. Aber der Output verglichen mit den vorherigen Generationen war mager, muss man ja schon mal sagen. Oder nicht, was heißt mager, aber hätte deutlich besser sein können, finde ich. Und viel Aufgebrühtes und man hat so ein bisschen seine Essenz verloren. Und ja, es ist, rückblickend wird es nicht die beste Generation aller Zeiten sein, glaube ich.
Ja. Andi? Ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, man muss das so ein bisschen trennen. Ja, wir haben auf der einen Seite die Konsolenhersteller, wir haben auf der anderen Seite die ganzen Publisher-Spieleentwickler. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren explodiert. Spieleentwicklung hat zugenommen. Die Spieleentwicklungsperioden haben sich verlängert. Es dauert jetzt alles unendlich, es kostet Geld, du kannst keine Risiken mehr eingehen. Das sorgt so ein bisschen auch dafür, dass viele auf Nummer sicher gehen. Dann sind alle oder fühlen sich alle Spiele so gleich an. Und das sorgt eben bei mir dafür, dass ich glaube, diese Generation so wenig gespielt habe, wie noch nie eine Generation davor. Und bei mir stellt sich so ein bisschen eine Stagnation ein, weil ich auch nicht bereit bin, 60, 70, 80 Euro für ein Spiel zu bezahlen, was ich 2 Stunden spiele und dann sage, es fühlt sich schon wieder so an wie vor einem Jahr. Dementsprechend, ja, wir haben immer noch die Knaller und wir haben immer noch die tollen Spiele und die Geheimhits und die Indies und so weiter und so fort. Aber so von den Großen bin ich enttäuscht tatsächlich. Wobei, auch hier muss man differenzieren, es gibt auch die großen wie Konami und Capcom und Square, die liefern ab. Also es kann man nicht so alles über einen Kamm scheren, aber so eine Hassliebe, sage ich mal, wie zu dieser Generation, hatte ich noch nie tatsächlich.
Aber das ist ja, im Kern sind wir uns ja ziemlich einig. Also, ne, ich habe ja nicht groß anders gesagt.
Ich glaube, wenn du jetzt die Third-Party Entwickler nimmst, dann kann man jetzt auch nicht unbedingt immer meckern. Da gibt es schon auch jedes Jahr immer mal wieder was, auch bei Double A, auch bei Indies und sowas.
Indies sind super, also.
Ne, also die retten halt auch noch viel. Es ist auch wirklich so, wir kommen noch so aus einer Generation, wir identifizieren uns auch mit der Konsole, weil da gibt es Exklusivspiele, du holst dir das Zubehör dazu. Also jeder hat so seine Main-Konsole und identifizierst dich einfach sehr viel damit, ne?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen abhanden gekommen, ne? Du sagst es ja
genau.
Gerade. Also Nintendo war so ein bisschen vielleicht auch farbenfroher, familienfreundlicher, aber coole Unterhaltung. Dann hattest du Sony, das war so ein bisschen japanolastiger, die JRPGs, so ein bisschen skurrilere Games auch und sowas, ne? Horror-Games. Und bei Microsoft hattest du First-Person-Shooter auf der Xbox, ein bisschen erwachsenere Games. Das war so sehr differenziert alles. Und mittlerweile gibt es spieltechnisch überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen PlayStation und Xbox. Das sind die gleichen Games, abseits der paar Exklusivspiele, aber auch die ähneln sich ja in ihrer Struktur komplett. Na, das ist ja, ein Forspoken ist nicht anders als ein South of Midnight spielerisch. Ne, sorry, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das sind alles Third-Person-Action-Games oder sonstiges. Im einen, also das hat ja auch seine Seele, seine Essenz verloren. Diese, ja.
Aber das ist ja genau das. Die gehen alle auf Nummer sicher, wollen keine Risiken mehr, wollen keine kleinen Entwicklungen mehr, wollen den großen Hit, wollen Live-Service, wollen dies, wollen das, was halt unendlich Geld kostet. Und dann besinnt man sich eben auf die goldenen Standards. Nur ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo auch die goldenen Standards irgendwann nicht mehr funktionieren, siehe Ubisoft.
Ja, oder Call of Duty ist auch genauso ein Fall. Ne? Ich glaube, das ist, du kannst einfach nicht mehr darauf hoffen, dass gewisse Marken ziehen, wenn sie in diesem Zyklus einfach nur noch Scheiße reinballern. Ne? Also gerade Call of Duty wärmt immer ihre Suppe auf. Assassin's Creed hat sich schon auf 2 Jahre Entwicklung oder mehr jetzt entschieden, was gut ist, definitiv. Aber dazwischen passt nichts mehr so viel rein und kleinere Spiele sind nicht mehr so, kommen nicht mehr so gut weg. Aber irgendwo hapert's. Wir wollen nicht meckern. Das wird uns wieder nachgesagt, wir nörgeln zu viel. Aber es ist
halbe Stunde Meckerfolge heute.
Ja, aber es ist ja,
guck mal, wir kennen ja andere Zeiten. Wir wissen ja, wie es sein kann und wie es war. Und wir kommen eben aus einer Zeit, wo eben alles volle Innovation geprägt war und Risiken und Abwechslung und so weiter und so fort. Deshalb merken wir ja diesen Stillstand umso mehr gerade.
Ja, ich bin auch bereit, mich voll all in sowas zu investieren, Geld auszugeben, mir solche Sachen anzugucken, State of Plays, Direct, sowas. Aber es ist halt aktuell sehr mager. Zum Beispiel, ganz kurz, Marvel's Wolverine wurde der Release angekündigt. Einfach so. Ja, es ist ja, einfach so.
Schadensbegrenzung. Es war 2 Tage, nachdem Bluepoint Games geschlossen wurde. Nachdem so, jetzt halt mal Maul. Hier, bitte, nimm.
Kann sein, aber das ist auch so. Das kannst du halt schöner verpacken. So, das ist irgendwie.
Wo ja vor einer Woche die State of Play war. Ne?
Ja, zum Beispiel. Ja,
aber das war ganz klar. Das war, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Wir verlieren die Leute. Schnell, hat jemand einen Plan?
ja, gut. Super, dann glaube ich, haben wir so die 2 Breaking News nochmal abgehandelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir nochmal so eine Folge zwischengeschoben haben und jetzt nicht gewartet haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der regulären Folge wieder. Denn da gibt's natürlich wieder weitere Gaming News. Mal gucken, was dann passiert. So, macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.